Das Thema ist Beituka Amanatun. Einer wichtigen Themen, was in der Dawa leider vernachlässigt worden ist und wenig gesprochen wird. Beituka Amanatun, dein Haus ist dir anvertraut. Dein Haus, deine Familie ist dir anvertraut. Dieses Thema wurde leider von uns Muslimen vernachlässigt und ich werde eine Art von Vortrag heute hier machen, was vielleicht nicht eine Gewohnheitsvortrag ist, sondern eine verschiedene Art verwenden, wo wir alle darüber Gedanken machen sollen. Und ich will mit einer Geschichte anfangen, was hat Ibn Rumi in seinem Divan, Kitab al-Divan al-Rumi geschrieben hat, eine Geschichte über einen Mann und Frau, die in der Wüste, im Sahara leben, und sie sind weit vom Stadt entfernt, und dieser Beduine ist sehr zufrieden mit dem Wali, dem Gouverneur des Stadtes, und sagt zu seiner Frau, hätte ich einen Besitz gehabt, hört diese Geschichte richtig zu, hätte ich einen Besitz gehabt, so hätte ich dem Gouverneur ein Geschenk gebracht. Aber ich bin arm. Wir leben in der Wüste. Wir haben nicht mal genug zu essen. Was soll ich dem Gouverneur, den ich liebe, der so gut ist zu den Muslimen, wie soll ich ihm ein Geschenk geben? Und überlegt sich. Seine Frau sagt, in der Wüste das Wertvollste ist das Wasser. Fülle in eine Flasche, in einen Krug, Wasser rein und geh in die Stadt zu dem Gouverneur und sag, O Gouverneur, ja Wali, das ist mein Geschenk zu dir, das Wertvollste, was ich besitze. Zu Liebe zu dir möchte ich dir diese Wasser schenken. Daraufhin der Mann sieht, dass diese Idee, was die Frau erzählt hat, seine Ehefrau erzählt hat, eine gute Idee ist. Daraufhin, er nimmt vom Wasser aus dem Brunnen und tut es in einen Krug rein und geht zur Stadt. Und er kommt vor dem Palast des Gouverneurs und die Soldaten, die Wächter, die vor dem Eingang des Palasts stehen, fragen ihn, was möchtest du? Der sagt, ich habe einen besonderen Geschenk. Ich will das zum Gouverneur bringen. Und die Wächter dachten, das ist wirklich ein besonderer Geschenk. Und haben ihn durchgelassen. Die dachten, der ist vielleicht vom Gouverneur ein besonderer Person. Und so ist er zum zweiten, dritten Türwächter gekommen, bis zu dem Sekretär oder dem Stellvertreter vom Gouverneur. Das heißt, alle Türen ist er durchgekommen. Als der Stellvertreter ihm gesagt hat, was möchtest du, hat er gesagt, ich habe ein Geschenk gebracht, den ich persönlich zum Gouverneur geben möchte. Der Stellvertreter hat gesagt, was ist da drinne? Er hat gesagt, da drin ist das Wertvollste, was ich besitze in der Wüste. Und das ist mein Wasser. Daraufhin hat er gesagt, lass mich reinschauen. Hat gesehen, Wasser. Und daraufhin hat gesagt, warte hier, ich werde den Gouverneur fragen. Und dann werde ich dir Bescheid sagen, ob er mit dir treffen möchte, sehen möchte. Daraufhin kommt der Stellvertreter zum Wali rein und sagt, draußen ist ein Mann, ich glaube, der ist krank, sagt der Geist ist krank, hat schmutziges Wasser in den Krug gebracht und will dir das unbedingt schenken und möchte dir es unbedingt schenken. Der Wali sagt, lass ihn rein, ich will ihn sehen. Und als er reinkommt, sagt der Mann, ja Wali, ich und meine Frau lieben dich sehr, da du ein guter Mensch bist und unterstützt die Armen und hast guten Ruf unter den Menschen. Deshalb als Dank haben wir gedacht, dir was das Wertvollste, was wir haben, zu schenken. Und das ist das Wasser in der Wüste. Mehr Wertvolleres haben wir nicht. Daraufhin sagt der Wali zu seinem Stellvertreter, nimm das Wasser und fülle es mit Gold und schenke es ihm zurück. Daraufhin der Stellvertreter ist sauer auf den Wali und sagt, warum hast du einen Beduine, der dir nichts gemacht hat, außer ein schmutziges Wasser geschenkt hat, so groß belohnt und ich bin dein Stellvertreter und ich verteidige dich, ich lobe dich und du hast niemals zu mir oder zu deinen anderen nachstehenden Personen so viel geholfen. Daraufhin sagt der Wali ein Wort und das ist wichtig. Der Wali sagt ein sehr, sehr wichtiges Wort. Ich habe in seine Augen hineingeschaut. Zu diesem Beduine habe ich in seine Augen hineingeschaut und habe gesehen, dass er war ehrlich. Seine Liebe zu mir war ehrlich und jeder bekommt nach seiner Ehrlichkeit seinen Lohn. Hier ist die Geschichte zu Ende. Der Autor, der diese Geschichte geschrieben hat oder erzählt hat, sagt, das war die Belohnung von einem menschlichen Gouverneur gegenüber einem Menschen. Ein Mensch belohnt den Mensch, weil er zu ihm ehrlich war. Wie ist es dann mit Allah subhanahu wa ta'ala, der Herr der Welten, wenn du zu ihm mit Ehrlichkeit dienst, wie wird er dich dann empfangen und wie wird er über dich freuen? Deswegen, jede Sache fängt an mit Ikhlas, mit aufrichtiger Absicht. Dieses Thema, dein Haus ist dir anvertraut, fängt mit Ikhlas an. Deswegen, diese Geschichte soll uns dafür führen, dass wir, wenn ein Gouverneur so viel Freude schenkt, jemandem, der zu ihm ehrlich ist, wie ist es dann mit Melk Dunya, dem König, dem diese Erde und alles gehört? Wie wird er dann den Mensch empfangen, der mit Ikhlas zu ihm gekommen ist? Deswegen ist nicht wichtig, wie groß dein Tat ist. Wichtig ist, wie groß deine Absicht ist. Es ist nicht wichtig, wie viel du Taten tust. Denn es gibt wie viele Menschen, die viel Taten tun, aber wenig Lohn bekommen. Und es gibt Menschen, der tut wenig, aber hat bei Allah Azza wa Jalla einen gewaltigen Belohnung. Und der Grund ist, weil er seine Absicht, seine Nähe war richtig. Deswegen sagt Nisaburi, einer der großen Gelehrten, wenn du stehst vor den Menschen und predigst, du machst deres Vorträge, die Leute bewundern dich, freuen dein Äußerliche, wie du dich verhältst, aber vergisse nicht, dass Allah subhanahu wa ta'ala auch deine Innere kennt, was du vorhast. Vor den Menschen kann man sich verschönern, aber Allah azza wa jalla weiß ganz genau auch, was in den Brüsten rumläuft. Deswegen möge Allah azza wa jalla uns einen reinen Absicht geben. Nes'alullah al-Ikhlas. Möge Allah azza wa jalla uns Ikhlas, Aufrichtigkeit in der Absicht und in der Gottesfürchtigkeit, Standfestigkeit geben. Gab es eine Frau, die hatte Angst. Sie hat immer geweint. Und wurde gefragt, warum weinst du? Sie hat gesagt, ich habe Angst, weil ich sterben werde. Sie haben gesagt, das ist normal, du bist eine gottesfürchtige Frau, du betest immer. Du bist eine gläubige Frau, du glaubst an das Qadr, was vorgeschrieben ist. Das sei es gut oder böse. Wie kann es sein, dass wie du eine Muslima Angst hast, über was? Über den Tod. Dann hat sie gesagt, ich habe nicht Angst, weil ich sterben werde. Ich habe Angst, wenn ich sterbe, was mit meinen Kindern passieren wird. Und das sagt Allah Azza wa Jalla im Surat al-Baqarah. Dass der Mensch hat Angst, dass er hinterlässt schwache Kinder. Und was soll er tun über diese Angst? Wie kann er diese Angst, du bist jung und du hast Kinder und du hast Angst, wenn du stirbst, Was passiert mit deinen Kindern? Und du hast keine Verwandtschaft, keinen in der Umgebung. Was würdest du tun? Die Leute haben Angst gehabt.
Deshalb sagt Allah Azza wa Jalla im Quran al-Karim,
wenn sie Angst haben, so sollen sie sich Allah fürchten. Soll man sich Allah Azza wa Jalla fürchten, denn diese Krankheit, diese Angst, kann nur die Taqwa bereinigen. Deswegen in jeder Sache, liebe Brüder, müssen wir neben Ikhlas auch die Gottesfürchtigkeit anstreben. Und das Wichtigste auch, drittens, Husnul Niyya. Das ist alles Einführung in die Geschichte, in das Thema. Gute Absicht zu haben. Wenn du führst eine Familie, du sollst eine gute Absicht haben. In Kuwait stand das in den Zeitungen vor 3-4 Jahren, dass eine reiche Familie, die vor 20 Jahren geheiratet hatten, haben fünf Töchter bekommen und die Frau war schwach im Islam. Der Ehemann ist religiös, betet 5-mal, aber die Ehefrau ist schwach im Islam. Manchmal betet sie, manchmal lässt sie, achtet nicht auf die islamische Kleidung und so weiter, ist daif im Iman, hat Angst bekommen plötzlich die Frau. Was passiert, wenn mein Ehemann stirbt und ich habe keinen Sohn? So werden an der Erbe die Ehemänner, von dem Ehemann die Brüder teilnehmen, denn in Scharia nach islamischer Erbrecht, wenn der Mann stirbt und hinterlässt Ehefrau und Töchter, so sind automatisch von dem Ehemann die Brüder auch Teilhaber, von wem? Von der Erbe. Nehmen Erbe und sie hat Angst bekommen. Ich habe jahrelang für meinen Mann dabei gewesen, jetzt, wenn er stirbt, werden seine Brüder das Besitz wegnehmen und ich und meine Töchter werden in Armut leben. Hatte sie Angst bekommen. Und zufällig schaut sie im Fernsehen, arabischer Fernsehkanal Werbung, dass ein libanesischer Professor in Amerika hat eine Klinik in Libanon, Beirut, und tut dort künstliche Befruchtung und kann dabei helfen, ob zu entscheiden, welchen Geschlecht das Kind bekommen soll, ob man möchte Junge oder Mädchen haben. Und daraufhin, sie ruft an und macht Termine und sagt zu dem Ehemann, Yalla, wir gehen nach Libanon, nach Beirut und wir machen diese Klinik, ich will endlich einen Sohn haben. Und der Ehemann sagt, gut, gehen wir. Und die fliegen, machen Termin und fliegen von Kuwait nach Libanon zum Hauptstadt Beirut und dort der Arzt nimmt die auf und wird die künstliche Behandlung gemacht. Und diese künstliche Befruchtung ist islamisch erlaubt, hat Bedingungen. Und wenn diese Bedingung erfüllt ist, kann die Ehepaar, die keine Kinder bekommen, künstliche Befruchtung tun. Und der Arzt nach langer Zeit sagt, okay, die Befruchtung ist passiert. Und bismillah, ihr kriegt einen Sohn. Ihr könnt zurück nach Kuwait gehen. Und nach ein paar Monaten, wenn die Zeit kommt, hast du einen Sohn. Und sie sind glücklich und kehren zurück, wohin? Nach Kuwait. Was passiert dann? Natürlich, die Frau ist schwanger und das Kind wächst in ihrem Bauch und sie kriegt Waswase. Ich gehe lieber zum Arzt in Kuwait, zur Gynäkologin, Ärztin, um zu überprüfen, bin ich wirklich, habe ich einen Sohn oder Tochter? Ist unsicher geworden und geht zum Ärztin. Und die Ärztin nach der Ultraschallkontrolle sagt, herzlichen Glückwunsch, Sie bekommen eine Tochter. Was für sie Schock. Sie ist schockiert und sagt, ich will auf keinen Fall diesen Kind haben. Ich will Abtreibung. Der Ehemann sagt, Alhamdulillah, wir kriegen Tochter, kein Problem. Das war, Allah hat uns was ergibt, akzeptieren wir. Die Frau sagt, nein, ich will es abtreiben. Ich will diesen Kind nicht haben. Der Mann sagt, wenn du das tun möchtest, dann ist unsere Ehe zu Ende. Ich werde dich von meiner Sünde, von der Ehe ausschließen, du bist geschieden. Mach ich, tust du nicht, mach ich, Diskussion el-Muhim. Sie sagt, ich werde es trotzdem tun und hat es auch getan. Und der Ehemann hat diese Frau geschieden und stand in den Zeitungen. Was ist die traurige Sache? Als es abgetrieben worden ist, ist es rausgekommen, dass es eine Junge war. War eine Junge. Deswegen, Husnul Niyya, in jeder Sache, bevor man anfängt, soll man einen guten Absicht haben. Weil wenn du einen guten Absicht hast, wirst du auch bi'iznillahi ta'ala mit Ikhlas, mit Gottesfürchtigkeit, zum Ergebnis kommen. Es gibt einen Sheikh, heißt Muhammad As-Saleh, und das ist der Lehrer von Sudais in Kaaba, der Imam von Kaaba, und auch genauso von Su'ud ibn Shuraim, der Lehrer, der sehr alt ist, ungefähr so 70 Jahre alt jetzt, und ist blind und lebt in Riyadh und war der Koranlehrer von diesen beiden Imam-Gelehrten in Kaaba. Und er kommt jedes Jahr nach England, zum Newcastle, eine Stadt in England, und macht dort im Sommer seit 20 Jahren Dauer. Jedes Jahr kommt er und er kann kein Wort Englisch. Kommt er, Fisabilillah, von Riyadh nach Newcastle und dort empfangen ihm Brüder, die Arabisch, Englisch sprechen und führen ihn Moschee zu Moschee und macht Vorträge. Und jedes Mal, subhanallah, wenn dieser Gelehrte kommt, gibt es immer, dass Menschen zum Islam konvertieren. Und wird gesagt, dass dieser Sheikh eines Tages, abends, im Sommerzeit ist ja, und im Sommer, wisst ihr, in Deutschland auch, ist Isha-Gebet sehr spät, so 23 Uhr, manchmal sogar bis 23:30 kommt die Uhrzeit, sagt der Sheikh selber, erzählt das, ich bin mit meinem Fahrer und der ist blind, erzählt das selber und von ihm wird das überliefert. Als ich mit dem Fahrer gefahren bin zur Moschee, haben wir das Auto geparkt. Und der Moschee war in einem Ort, wo gab es gleich in der Nähe Kneipe, wo Leute Alkohol trinken und sich besaufen. Sagt, dort habe ich Stimmen gehört, eine Frau schreit, etwas redet. Und habe den Übersetzer, den Fahrer gefragt, was ist das? Sagt, lasst Sheikh, das ist eine Säuferin. Sie liegt auf der Straße und redet mit sich selber. Daraufhin der Sheikh sagt, warte, lass uns zu dieser Frau gehen, vielleicht sie hat ein Problem, dass wir ihr helfen. Sagen, nein, lass diese Frau, das ist eine Säuferin, Pennerin, was wollen wir mit ihr Zeit verlieren? Daraufhin sagt Sheikh, und er hatte weiße Kutre, diese weiße Tuch an, sagt dann, tu diese Tuch auf ihr, damit sie nicht friert, vielleicht ist ihr kalt. Und daraufhin der Dolmetscher nimmt das und wirft es, was der Sheikh ihm gegeben hat, und die Frau beobachtet das natürlich. Und dann sind die in die Moschee gegangen und haben gebetet, Isha-Gebet. Es ist nicht 3 Tage vergangen, dass dann diese Frau in die Moschee kommt und diese weiße Tuch in eine Tüte gewaschen, gebügelt und sagt, wo ist dieser Engel, den Jesus mir geschickt hat, um mich an dem Abend zu retten. Die wissen nicht, die Leute in der Moschee wissen nicht, was passiert ist. Und in dem Moment, wo sie fragen, kommt der Sheikh wieder mit dem Pfarrer und dann sagt, hey, das ist dieser Mann, dieser Engel, den Jesus zu mir geschickt hat, um mich an dem Abend zu retten. Daraufhin, die sagen, das ist kein Engel und er redet mit denen. Al-Muhim, der Sheikh erklärt ihm, wer er ist, dass er kein Engel ist und dass weder ihm Jesus geschickt hat, sondern von Islam, von der Religion, er das mit guter Absicht gemacht hat, weil das von Religion ist und dass man die Menschen wegen ihrem Zustand nicht erniedrigen soll oder beschimpfen soll oder nicht unter den Stufen sehen soll, hat er menschlich gehandelt und hat ihr Koran geschenkt, dass es nicht vergangen ist, eine Woche, dass sie dann zum Islam konvertiert ist. Das heißt, liebe Brüder, wir müssen gute Absicht haben, was für uns sehr, sehr wichtig ist. Warum habe ich all diese Sachen erzählt, diese Einführung gemacht? Weil wir Muslime müssen für uns und für unsere Umgebung eine Sicherheit sein. Al-Aman. Heute fehlt unter den Muslimen die Sicherheit. Wir Muslime müssen für unsere Umgebung, wie wir für uns selber sichere Personen sind, auch für unsere nahste Umgebung eine Sicherheit sein. Und das ist eine wichtige Sache, was ich gleich mit Hadithen vergleichen werde. Es sagt die Statistik, Wenn in der Familie der Vater oder die Mutter oder der ältere Bruder oder die ältere Schwester raucht, so ist es viermal größer, wahrscheinlicher, dass einer der kleinen Kinder auch rauchen wird. Wenn in einer Familie jemand Drogen nimmt, Haschisch nimmt, Heroin einnimmt, so ist es viermal größer, das was sein wird, dass der einer der Familienmitglieder kleine auch in diese Krankheit, in diese schlimme Zustand hineinfallen wird. Und das ist wichtig. Das heißt, wir müssen sichere Personen sein. Wisst ihr, nach den deutschen Statistiken, die meisten Kinder, die gefährdet sind, die in Drogen hineinfallen können, sind die Kinder, die in der 9. Klasse sind und 10. Klasse sind. Am meisten, wo ein Jugendlicher in diesen Drogenkonsum hineinfällt, in Alkoholismus hineinfällt, in schlechte Zustände hineinfällt, fängt mit der 9. Klasse an, 10. Klasse an. Und wie viel wissen wir über unsere Kinder Bescheid? Wie viel wissen wir, dass der Kind, der in die 9. Klasse, 10. Klasse geht, oder 11. Klasse oder 7. Klasse schon, dass wir darüber Bescheid wissen, um seine Sicherheit. Was tun wir dafür? Beituka amanatu. Dein Haus ist dir anvertraut worden. Und dieses Anvertrauen ist nicht gemeint mit bestimmten Sachen, sondern all diese Sachen. Heute in der Europäischen Union wird jedes Jahr Millionen von Euro ausgegeben, um Drogensüchtige zu behandeln, in Therapie zu nehmen. Millionen wird gegeben, ausgegeben. Nur in Deutschland über 400 Millionen Euro. Jedes Jahr. Und wisst ihr, wie viel ist der Erfolg? Von 400 Millionen Euro, was wird ausgegeben, dass Leute wieder clean werden, sauber werden und von dieser Drogenabhängigkeit sich befreien, ist Erfolg 13%. Sehr niedrig. Letztes Jahr hat eine Organisation aus Saudi-Arabien bei der United Nations, bei der Vereinten Nationen, einen Preis bekommen, Auszeichnung bekommen, weil dieser Verein geschafft hat, viele Drogenabhängige von der Drogen zurückzukehren zu lassen. Und der Vereinsvorsitzende hat in New York Pressekonferenz gemacht und wurde ihm gesagt, die Europäische Union gibt Geld aus, Milliarden Euro aus und schafft nur 13% Erfolg. Wie habt ihr geschafft? Wie habt ihr geschafft, ein privater Verein, ein kleiner Verein, das geschafft hat, 70% Drogen, die konsumiert haben, sich von dieser Sache befreit. Wisst ihr, was der gesagt hat? Hat gesagt, wir haben einen Slogan gehabt, einen Wort gehabt, eine Parole gehabt, wo wir gesagt haben, Bil Iman naqdi ala al-ijmal. Mit der Glaube werden wir alles überqueren können. Werden wir alle Probleme lösen können. Mit was? Mit der Glaube. Und das liegt unser Erfolg. Nicht im Geld, was ihr in Millionen, Milliarden investiert, sondern unser Erfolg ist gewesen, indem wir das verstanden haben, dass nur mit Glaube es erreicht werden kann. Deswegen, liebe Brüder, dein Haus ist dir anvertraut. Und das darf nicht nur ein Sprichwort sein. Wenn wir sagen, Beituka Amanatun, so ist nicht gemeint, dass du sollst deine Familie nur schützen vor dem Dieb, vor dem Einbruch oder vor dem kalten Wetter. Das ist noch nicht gemeint. Wir Muslime sind sehr großzügig. Zu unseren Kindern, wir allgemein, egal ob Araber, Türken, Albaner, Bosnier, wir Muslime allgemein lieben unsere Kinder sehr. Wir sind Kerim, großzügig. Aber wir machen den größten Fehler. Weil es gibt Kerim drei Arten, Großzügigkeit. Kerim in Mal, im Geld. Da sind wir großzügig. Und das ist das Wenigste, was ein Kind braucht. Ein Kind braucht nicht wenn er weint, dass du ihm Wasser gibst, dass du ihm Bonbon gibst, dass du ihm Geld gibst, das braucht ein Kind nicht. Ein Kind, der 10 Jahre alt ist, ein 11-Jähriger, ein 12-Jähriger, wenn er hat Problem, dass du bist großzügig mit Geld und sagst, hier, sei nicht traurig, nimm das Geld, sag somit, du hilfst ihm nicht, lieber Bruder. Karim, sollst du sein mit Rat, mit Zeit verbringen. Karim, wir sind Karim in Mal, im Geld, aber wir sind nicht Karim großzügig mit der Zeit zu den Kindern. Wir sind nicht großzügig mit der Zeit und auch mit ihren Gefühlen. Wie viel gibst du Respekt zu den Gefühlen des Kindes, die Gefühle deiner Frau? Wie viel gibst du dafür Respekt? Wie viel bist du großzügig dafür? Wir können nicht alles mit Geld lösen. Hätte man alles mit Geld gelöst, so hätte heute nicht diese Probleme, was in der Welt passiert, existiert. Deswegen müssen wir wissen, liebe Brüder, dass wir die Mashair, die Gefühle und Wacht von unserer Familie achten müssen. Ein Imam in Mekka hat es mir erzählt. Der ist Imam in Mekka, als ich in Hajj war, hat gesagt, das ist ein bisschen zu laut, glaube ich. Ein Imam in Mekka hat gesagt, bei mir betet in der Moschee ein reicher Mann, ist reich, hat viel Geld, und hat 4 Frauen, hat viele Kinder und ist Geschäftsmann, sehr großer Geschäftsmann. Der Sohn ist in die Moschee gekommen, einer der Söhne, hat viele Kinder, 40 Kinder ungefähr, und kommt einer der Söhne und sagt, ja, Ebeti, oh Vater, ich möchte mit dir sprechen. 16-jähriger Junge, der sagt, ja, Bunaya, oh mein Sohn, ich habe jetzt keine Zeit. Weißt du nicht, dass 1 Stunde von mir kostet 1.000 Euro die Stunde? Willst du, dass ich diese 1.000 Euro verliere? 5.000 Rial. Und dann der Junge ist traurig, der Vater sieht, sagt, okay, nimm diese 500 Rial, 200 Euro, geh und kauf dir was, sei wieder glücklich. Und nach Monaten kommt der gleiche Sohn wieder zum Vater und sagt, ja Vater, ich möchte mit dir sprechen. Ich möchte Sohn, Vater, ein Gespräch führen, in der Moschee. Der sagt, ja, Junge, weißt du nicht, meine Stunde ist so teuer. 1 Stunde verdiene ich 5.000 Rial, 1.000 Euro. Ich kann nicht riskieren, das zu vergolden. Der sagt, der Sohn holt einen Briefumschlag, ist 5.000 Rial drin, sagt, hier hast du deine 5.000 Rial, 1.000 Euro, aber jetzt rede mit mir. Das heißt, Kinder brauchen nicht mal Besitz, Geld zu geben. Kinder wollen ihre Gefühle, ihre Zeit mit den Eltern verbringen. Viele Eltern, die alt werden, wisst ihr, was sie am meisten bereuen? Eltern, die jetzt 70 Jahre alt sind, frag ihn, was bedauerst du am meisten? Wisst ihr, was die sagen? Das meiste, was ich bedauere, ist, dass ich wenig Zeit mit meinen Kindern verbracht habe. Die älteren Menschen, wenn ihr seht, heute die sind psychisch krank, hat Depressionen, hat er Depressionen, weil der Kind redet nicht mehr mit dem Vater. Macht ihn kaputt. Warum? Weil der Vater in seiner Kindeszeit mit seinen eigenen Kindern nicht gesprochen hat. Deswegen redet mit euren Kindern. Führt mit denen Gespräche. Nicht um Geld, um Sachen, Playstation, Auto werde ich dir kaufen. Nein, Gespräche führen. Einfach Gespräche. Gespräche, wo du sollst ihre Gefühle erwecken. Und zum Abschluss werden wir gleich hier sagen, wie kann ich eine bessere Familie dann gründen? Wie kann ich eine Zukunft pflanzen, das zu dieser Gesellschaft nützlich werden soll? Denn heute die Muslime heiraten pauschal, sucht sich irgendeine Frau aus und weiß gar nicht, ob diese Frau dafür ihn geeignet ist. Und dann gibt es diese Chaos, weil wurde nur geheiratet durcheinander. Ohne Wissen, ohne Forschung. Deshalb, liebe Geschwister im Islam, müssen wir wissen, dass wir, diese Welt wird vorbei sein. Wegen Geld, ich vernachlässige meine Kinder. wegen Dunya, wegen Arbeit, ich vernachlässige meine Frau? Weißt du nicht, dass du sterben wirst? Weißt du nicht, dass dieses Geld, was du verdienst, wird sowieso in dieser Dunya bleiben? Warum bist du so intensiv in Dunya hineingeraten und vernachlässigt deine eigene Familie? Es gibt in Dubai-Universität, hat eine Forschung gemacht. Und diese Forschung kostet 3 Millionen Euro. 25 islamische Länder wurden geforscht. Kann man im Internet finden, diese Statistik. Haben geforscht, welche Gefahr werden die Muslime im Jahre 2020 bekommen. Das heißt, in circa 10 Jahren, Allah alam, welche Gefahr werden die Muslime haben? Die drei größten Gefahr, wisst ihr Brüder, was das ist? Drei größte Gefahr werden die Muslime haben. Das erste, Nummer eins, 25 Länder, Tunesien, Ägypten, Saudi-Arabien, Dubai, Emirate, Kuwait, Jemen, überall haben sie diese Statistik gemacht. 3 Millionen Euro Forschung ist das. Das ist eine ernste Forschung, um zu wissen, welche Sicherheit die Muslime in Zukunft haben werden. Auf was ist das größte Gefahr der Muslime? Auf was wird uns erwartet? Wisst ihr, was das erste Gefahr ist? In den islamischen Ländern, was auch im Jahre 2020 Nummer eins der höchste Gefahr wird? Verkehrsunfälle. Verkehrsunfälle. Wisst ihr, dass ein Muslim, ein Fahrer, der unachtsam in der Verkehr ist, sich selbst tötet, Auto schadet, Menschen verletzt, die behindert bleiben? Jedes Jahr gibt es hunderte, tausende Tote durch Verkehrsunfälle. Es gibt keinen Tag in islamischen Ländern, egal ob das Ägypten ist oder Türkei ist, dass Menschen, 10 Leute, 15 Leute, 20 Leute pro Tag von Verkehrsunfällen sterben. Wie viel materielle Schaden und wie viele Leute, Waisenkinder bleiben zurück, verwitwete Frauen bleiben zurück und wie viel schwerbehinderte Leute, die angewiesen sind auf andere Menschen sind. In diesem Hajj, letzter Hajj in Arafat, ist aus Flensburg ein Bruder gekommen, der gehört hat, dass in unsere Zelt wird unsere Vortrag geben, ist gekommen. Subhanallah, nach dem Vortrag habe ich ihn gesehen und in Arafat ein bisschen geregnet, war feucht die Erde. Der hatte keinen rechten Hand mehr und keinen rechten Bein und hatte elektrische Prothese, Computerprothese, Fuß und Bein. Habe ich gesagt, Bruder, was ist mit dir passiert? Hat gesagt, Motorradunfall. Ja, aber Anas, Wallahi, ihr wisst gar nicht, welche Ni'ma diese Hand hat, was Allah gegeben hat. Diese Hand, was einfach aussieht. Ohne diese Hand, du bist angewiesen auf andere Menschen. Du kannst nichts machen. Diese Hand, was wir nicht achten, dieser Fuß, den wir nicht achten, ihr wisst gar nicht, wie wertvoll das ist. Und schau, meine Computerprothese, ich habe Angst, dass ein Tropfen Wasser kommt und diese elektrische Prothese wird nicht mehr funktionieren. Und er hat sich immer in Schutz genommen, dass kein Tropfen kommt. Und hat schwer damit. Deswegen, wegen Unachtsamkeit im Verkehr, sterben pro Tag viele Muslime. Warum? Weil einer nicht aufgepasst hat. Weil einer sagt, ich kann fahren, wie ich will. Für mich gibt es keine Regeln. Wer bist du? Wer gibt dir diesen Recht, dass du anderen Muslime Schaden fügst? Andere Menschen Schaden fügst? Wer bist du? Deswegen, das ist die größte Gefahr. Subhanallah, ist die größte Gefahr der Muslime. Mehr als Kriege. Wir haben keine Gefahr, dass Amerikaner uns vernichten werden. Sondern Muslime selber werden sich vernichten. Das ist Studie, Bruder. Nummer eins. Nummer zwei, überspringe ich, dann komme ich zu Nummer drei, ist Depressionen. Viele Muslime werden krank sein, seelisch krank. Subhanallah. Und das sehe ich heute schon. Viele Muslime sind gestört, sind äußerlich anders, innerlich anders. Äußerlich verhalten sie sich anders, draußen verhalten sie sich anders, zu Hause verhalten sie sich anders. Sind ständig unter Depressionen. Deswegen, liebe Brüder, sagt alayhi salatu wassalam, und jetzt komme ich zum Thema rein, sagt der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, من أصبح منكم آمنا في سره معافا في جسده وعنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. Sag alayhi salatu wa salam in Adab al-Mufrad, was auch Sheikh Albani authentisch eingestuft hat, man asbaha minkum aminan fi sirbihi. Derjenige, und das ist die Mu'adalatu al-Sa'ada fi al-Dunya. Willst du glücklicher Mensch sein? Hat Prophet sallallahu alaihi wasallam den ganzen Glück in drei Sätzen vorgeschrieben. Der sagt, wer es schafft, ein sicherer Person zu sein. Aminan. Das heißt, er hat keine Angst, er sitzt auf dem Stuhl, er sitzt zu Hause, aber sein Herz hat keine Angst. Von wem? Von seiner Umgebung, er fühlt sich sicher. Und seine Kinder, seine Familie fühlt sich von ihm sicher. Das ist die größte Glückseligkeit, was man bekommen kann. Die Frau hat keine Angst vor dem Ehemann, fühlt sich sicher. Die Kinder fühlen sich sicher.